Ganz klar, weil ich einfach festgestellt habe, ich kann die anderen nicht ändern, ich kann nur mich ändern. Es ist auch gar nicht so sehr, dass du dich jetzt in dem Sinne ändern musst, dass du was ganz anders machen musst, sondern eigentlich so den Blick auf dich musst du ändern. Mhm. So einfach sagen, es ist schon okay, was ich hier mache, und wenn die anderen das nicht gut finden, dann ist es ihr Problem.
Ich würde sagen, dann muss man die sehen, wie sie mit klar haben.
Hallo und herzlich willkommen in meinem Female Wine Business Podcast. Ich bin Stefanie Dreißigacker und ich spreche hier mit interessanten Frauen aus meinem Netzwerk, die ein eigenes Business haben. Und ich nehme dich dabei mit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören dieser weiteren Episode und ich bin mir sicher, dass du daraus etwas für dich mitnehmen kannst. Vielleicht inspiriert sie dich ja dazu, endlich deinen Weg zu gehen, der dir Freude macht, oder motiviert dich, deine Situation zu reflektieren. Schreib mir gerne dein Feedback zu dieser Folge oder zum Podcast allgemein. Du kannst mir auch gerne deine Fragen oder Anregungen schicken. Ich freue mich auf den Austausch mit dir. Du findest meine Kontaktdaten in den Shownotes. Ja, in meinem Podcast spreche ich in jeder Episode viele verschiedene Themen an, die jeweils in Bezug auf die Frauen besonders sind. Und natürlich kann ich hier immer nur an der Oberfläche kratzen und ja, schau immer, dass es so zwischen 45 und 60 Minuten lang ist. Wenn du aber ein bestimmtes Thema nochmal vertiefen möchtest, schreib mir gerne. Ich kann dich dann mit meiner Interviewpartnerin verknüpfen und du kannst dich weiter mit ihr austauschen und so dein eigenes Netzwerk erweitern. Dieses Mal habe ich endlich die liebe Friederike Roll gefragt, ob sie mit mir eine Podcast-Folge machen möchte. Rike ist nämlich meine Schwägerin und wir sind dadurch auch Freundinnen geworden. Sie kommt aus Hamburg, hat dort Jura studiert, kam dann über Mainz, wo sie in einer Unternehmensberatung arbeitete, der Liebe wegen nach Gau-Heppenheim, mein Heimatort. Ein Weindörfchen in der Mitte von Rheinhessen, wo sie mit ihrem Mann, also meinem Bruder, und ihren zwei Kindern im Weingut Gustavshof arbeitet und lebt. Sie erzählt, wie es dazu kam, dass sie einen Winzer heiratete und welche Herausforderungen damit einhergingen, wie sie sich fortgebildet hat und wie sie sich ein eigenes Netzwerk aufbauen konnte. Wir sprechen über ihre Selbstständigkeit als Rechtsanwältin, ihre Arbeit im Weingut, über ihr Engagement bei Demeter, wo sie mittlerweile sogar Aufsichtsrätin ist. Sie verrät ihre Erkenntnisse und Erfahrungen, erzählt, warum ihr Bio so wichtig ist und am Ende stoßen wir mit ihrem tollen Bio-Riesling-Sekt auch an. Rike ist eine tolle Frau und ich bin total froh, sie als Schwägerin zu haben. Ich finde es großartig, wie sie meinen Bruder unterstützt und sich in das Weingut mit einbringt. Es ist nämlich gar nicht so selbstverständlich, einen Partner, eine Partnerin zu finden, der oder die mit einsteigt, obwohl er oder sie ursprünglich etwas komplett anderes gemacht hat. Und oft steht man dann unter dem Druck, allen und allem gerecht werden zu wollen oder zu müssen. Rike hat sich all diesem gestellt und ich finde, sie meistert es großartig. Natürlich mit allen Höhen und Tiefen, die ein Familienbetrieb mit mehreren Generationen teilweise auch mit sich bringt. Ja, und gegen Ende sprechen wir noch über den Buskurs. Wir haben es im Interview gar nicht richtig erklärt und du wirst dich dann vielleicht wundern, was dahinter steckt. Es handelt sich hierbei um ein UnternehmerInnen-Training über 9 Module mit verschiedenen Themen, um sich und seinen Betrieb weiterzuentwickeln. Rike hat da mitgemacht, ich habe sowas auch schon mal gemacht. Und was das Tolle daran ist, erfährst du von Rike, wenn du dir die Folge jetzt anhörst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.
Erstmal herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Rike. Liebe Freunde dürfen dich ja Rike nennen, gell? Das ist ja richtig so.
Auf jeden Fall.
Dass sich da jetzt keiner wundert. Ja, ich finde es voll cool, dass du gesagt hast, du machst das mit. Und ich habe dich deswegen ja auch gefragt, weil ich das total spannend finde, deine Situation, deine Lebenssituation, deine berufliche Situation. Du bist eine Frau, die sich in einen Winzer verliebt hat und so dann ja in ein Familienweingut reingerutscht ist. Und ich finde dich ein gutes Beispiel dafür, wie es funktionieren kann. Also natürlich mit allen Höhen, mit allen Tiefen, wie das dann so ist. Da können wir auch mal gucken, was wir davon besprechen wollen oder nicht. In Weingütern ist es ja nun mal so, hatte ich auch kürzlich wieder mit einer Journalistin drüber gesprochen, das sind Familienbetriebe, da werden die Betriebe meistens an die Kinder ja noch weitergegeben. In vielen Fällen ist das auch immer noch der Sohn, sofern es einen gibt, der das auch machen will. Es gibt ja zum Glück auch heutzutage Betriebe, wo dann auch die Töchter das machen dürfen, wenn sie da Lust drauf haben. In deinem Fall war das dein Mann, ist gleich mein Bruder. Also wir sind hier in einer besonderen Situation, weil wir Schwägerin sind. Also dein Mann, der ist der Winzer, der hat den Betrieb übernommen. Und dann ist es ja auch oft so, dass dann auch die zukünftige Frau mit in den Betrieb einsteigt, wenn sie denn will. Und das war ja bei dir der Fall. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt mal ganz von vorne an. Du hast ja noch ein Leben davor natürlich gehabt. Du kommst ursprünglich aus Hamburg. Wie bist du dann zum Wein gekommen und dann schließlich zum Winzer?
Genau, ich habe in Hamburg Jura studiert und dort auch während meines Referendariats gewohnt. Das habe ich zwar in Stade gemacht, aber habe in Hamburg gewohnt. Und als das alles fertig war, bin ich nach Mainz gekommen und habe dort in einer kleinen Unternehmensberatung gearbeitet.
Also das Studium hast du gar nicht in Mainz in Teil gehabt? Nee, das war komplett in Hamburg, weil in Mainz kann man ja auch Jura studieren, gell?
Mit Sicherheit.
Da war ich mir nämlich nicht sicher. Nee, genau. Aber das hatte damit nichts zu tun. Okay, so, weil deine Stelle frei war.
Genau.
Oder wie kam das so?
Das kam über die beste Freundin von meiner Schwester. Die hat da gearbeitet und die ging dann in Mutterschutz. Und ich habe, glaube ich, 3 Bewerbungen geschrieben oder so. Und dann bot sich das an. Und für mich stand irgendwie fest, okay, gehst mal nach Mainz, ist eigentlich egal, hast halt erstmal einen Job, kannst von da aus dann weiter suchen und
also du warst da auch relativ flexibel.
Total. Also ich kam gerade aus Malaysia, da hatte ich meine letzte Station fürs Referendariat gemacht, war 5 Monate in Malaysia, kam halt zurück nach Deutschland und war total frei und habe halt gesagt, gut, brauchst jetzt einen Job und machst halt erstmal irgendwas. Okay. War auch nicht so festgelegt. Ich hätte gern irgendwas Strafrechtliches gemacht, aber da sind jetzt die Stellen auch nicht so weit irgendwie gestreut und das, was ich gesehen hatte, wäre irgendwie in Nordbayern gewesen oder so.
Das war dann
fand
so
ich Mainz
weg.
Schon so ein bisschen gemütlicher, genau. Das bot sich an und für mich war einfach, genau, machst das mal 2 Jahre oder so und dann gehst du zurück nach Hamburg oder irgendwo in den Rest der Welt. Und das hat sich dann etwas anders entwickelt.
Okay, du hast dann in Mainz die Stelle gehabt.
Genau.
Und Wein war schon immer, hast du schon immer gern getrunken?
Gar nicht so sehr. Also irgendwie, ich habe in Mainz gearbeitet und kannte halt genau ein Pärchen und wollte denen ja jetzt auch nicht ständig auf der Pelle hocken und habe halt gesagt, jetzt musst du Leute kennenlernen und habe ganz viel Salsa getanzt in der Zeit. Echt so 4-5 Mal die Woche abends unterwegs gewesen in Frankfurt, in Wiesbaden, überall. Auch in Mainz natürlich.
Mhm.
Gut, da bilden sich auch Freundschaften, aber es ist irgendwie so eine andere Ebene. Und um so ein bisschen seriöse Menschen auch kennenzulernen, hatte ich mich noch bei Xing Rheinhessen, also OpenBC und
das
jetzt
war
Xing,
damals noch OpenBC, stimmt.
Genau, ja. Angemeldet. Und da gab es eben eine Rheinhessen-Gruppe. Und die haben sich so alle 2 Monate getroffen, live, dass man halt sich nicht nur virtuell irgendwie austauscht, sondern auch mal die Menschen dahinter kennenlernt. Und das fand immer auf Weingütern statt. Und ich war dann aber nicht bei Andreas auf dem Weingut, sondern wir haben uns an einer ganz anderen Stelle dann getroffen erstmal, hatten da einen netten Abend mit ganz vielen anderen Menschen.
Also er war auch in dieser OpenBC-Gruppe.
Er war auch in dieser OpenBC-Gruppe.
Und das hatte aber auch nichts mit Wein zu tun, sondern das war so, so ein Netzwerk rein.
Genau, einfach Wirtschaftsselbstständige.
Ach so, schon so eine Thematik.
Ja, also gut, ich war ja damals auch nicht selbstständig, war ja auch angestellt, aber einfach Menschen, die irgendwie, ja, in Rheinhessen unterwegs waren und sich treffen wollten.
Okay.
Es waren aber viele Selbstständige. Und Andreas hat sich, glaube ich, damals da angemeldet, eben um irgendwie Menschen zu treffen, die seinen Wein kaufen möchten.
Mhm.
Und die Treffen haben auch auf dem Gustavshof mal stattgefunden schon. Aber das Treffen jetzt nicht, wo wir uns kennengelernt haben. Es war in Seelzen.
Seelzen,
okay. Genau. Ja. Auf irgendeinem Resthof bei einer Fotografin. Und wir haben da auch nur kurz so Kontaktdaten ausgetauscht und uns ein bisschen unterhalten. Und dann irgendwann später uns gegenseitig auf der Seite, auf OpenBC mal wieder so geguckt, was ist beim anderen so los. Und ja, und darüber sind wir dann irgendwie ein halbes Jahr später oder so in Kontakt gekommen. Und dann nahm es einen ganz normalen Lauf so mit
Treffen. Wie das dann so ist.
Ja, genau. Genau, immer irgendwie öfter was trinken gehen und genau.
Ja, so ganz romantisch quasi. Ja, cool. Ja, dann bist du irgendwann auch nach Goldheimheim gezogen, gell?
Genau.
Wie viele Jahre später war das? Aber da hattest du noch deinen Job in Mainz weiterhin.
Da hatte ich meinen Job in Mainz und bin auch noch aus Gau-Heppenheim dann nach Mainz gependelt. Immer mit dem Auto zur Bahn und dann dreiviertel Stunde morgens von Gau-Heppenheim mit der Bahn, mit Schienenersatzverkehr und allem. Und das dann auch, bis ich in Mutterschutz gegangen bin.
Ja, so klassisch, oder? Dann irgendwie, das war ja bei mir damals auch. Bis das erste Kind kommt.
Genau, geht man noch ganz selbstständig arbeiten. Ja.
Aber waren da schon Überlegungen auch, wo ihr euch darüber unterhalten habt, wie wäre es, wenn? Waren die da schon oder war das alles noch offen?
Das stand eigentlich von Anfang an fest. Also das war schon so gedacht. Genau, das, klar, du bist im Mutterschutz und bist dann ja noch angestellt, aber mein Chef oder das Unternehmen damals hat dann auch aufgehört. Also wir haben damals mein Chef hat eine Software entwickelt und wir haben probiert, die zu vertreiben, unsere Website aufgebaut und probiert, Kunden zu finden. Und prinzipiell bin ich immer noch der Meinung, dass das eine super Software ist, die auch heutzutage echt vielen Unternehmen viel bringen würde. Aber das war halt so ein Riesending. Also das irgendwie eine Software für 100.000 Euro für so Konzerne, die weltumspannend arbeiten und das mal kurz so zu verkaufen, das war echt schwierig,
einfach, ja.
Genau.
Ja.
Und das merke ich dann auch so im Unterschied, wenn du jetzt eine Flasche Wein hast und es ist viel einfacher. Man steckt irgendwie mit viel mehr Herzblut dahinter irgendwie und ja, kann viel mehr Geschichten erzählen, viel mehr Storytelling und also das so im Vergleich zu haben, ist auch ganz spannend.
Ja. Also das heißt, die Entscheidung, dass du gesagt hast, jawohl, ich kann mir vorstellen, mit dir im Weingut zu arbeiten, wann war die, als ihr zusammengezogen seid oder als ihr euch entschieden habt zu heiraten, oder?
Also der Heiratsantrag war so in die Richtung, kannst du dir vorstellen, mit mir zusammen ein Weingut zu führen?
Echt? Ja, also, genau. Schon so konkret.
Ja, genau.
Ja, und dann hast du gesagt, ja, kann ich und ja, ich will.
Genau.
Siehst du mal, das weiß ich gar nicht mehr, wie das war damals.
Das war in Vietnam, da waren wir ganz alleine am Strand.
Und der Andreas erzählt ja auch nicht immer alles.
Nee.
Ah, ja, wie lustig.
Hatte auch keine Ringe. Wir sind dann noch da los und haben dann in Vietnam irgendwie, sind wir so am Strand entlang und dann war da irgendwie so ein Schild und da hatte wohl ein Vietnamese in Ida Oberstein irgendwie Goldschmied gelernt.
Ach,
oder so.
Lustig.
Und dann da so einen kleinen Laden aufgemacht und der hat uns dann kleine Silberringe mit Gravier, also Gravur drin gemacht.
Cool, da war ja nochmal die Verbindung da quasi. Ja, und ihr der Oberstein, da sind ja auch einige Kunden.
Genau.
Da steht ja auch in Kontakt.
Ja.
Ach, wie lustig. Ich finde es ja super, weil der ursprüngliche Plan von dir war ja mit Sicherheit mal ein ganz anderer, ja, mit deinem Jurastudium und du hast es ja auch jetzt nicht studiert, um dann mal. Dein Ziel war ja nicht, in den Weingut mal irgendwann zu gehen und da zu arbeiten und das dann mit deinem Mann zu führen. Wie hat sich das für dich angefühlt, plötzlich in einem ganz anderen Feld zu arbeiten, in einer ganz anderen Branche? Das war ja alles neu erstmal.
Ja, also ich glaube, ich wäre nie so die ganz klassische Juristin geworden. Also ich habe schon in Hamburg nicht das klassische Jura studiert, sondern im Fachbereich 17. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Das war der Fachbereich, der so ein bisschen mehr Wert gelegt hat auf soziologische Umstände von Straftaten und die Psychologie, die dahinter steckt. Und wir waren halt alle die mit Nasenringen und Piercings und total, die Alternativen. Und dagegen halt die BWL und die normalen Jurastudenten mit Perlenkettchen und Bluse und Aktenkoffer. Also man hat schon sehr genau gesehen, wer wo studiert hat. Und ich habe also im Fachbereich 17 studiert und das hat mir auch viel Spaß gemacht. Und dass ich nicht so irgendwie der hammerharte oder die hammerharte Anwältin werde, die da irgendwie, keine Ahnung,
vor Gericht irgendwo.
Ja, also wie man sich halt so den Anwalt vorstellt. Also das war, glaube ich, mir schon immer irgendwie klar und trotzdem. Also im Studium hatte ich internationale Wirtschaftsbeziehungen. Ich wollte eigentlich immer mehr ins Ausland und im Referendariat war es dann eben Strafrecht. Also immer eher so dieses ja, das System verstehen und den Menschen helfen können. Das ist, glaube ich, immer so ein bisschen mein Antrieb gewesen. Mhm. Ja, ich finde es halt auch schön, dass ich jetzt, ich habe ja meine Rechtsanwaltszulassung und mache auch, wenn irgendwer zu mir kommt, dann mache ich das auch super gerne und das macht mir auch Spaß. Aber ich gehe jetzt ja nicht richtig auf Suche irgendwie. Und trotzdem ist so ein abgeschlossenes Studium ja immer etwas, das hast du immer für dich.
Ja.
Und hast halt gelernt, irgendwie auf Englisch, Französisch und Deutsch juristische Texte zu lesen und zu bearbeiten und zu verstehen und deine Schlussfolgerungen zu ziehen. Und
also da hast du deine Französischkenntnisse auch her im Grunde oder vertieft nochmal?
Nochmal vertieft. Ja. Also ich habe Französisch für Juristen als Kurs belegt, aber eigentlich Französisch habe ich ja ab der 5. Klasse in der Schule gelernt. Ja.
Genau. Weil das finde ich ja auch cool, dass du so gut Französisch sprichst. Was du ja dann auch wieder sehr gut auch einbringen konntest, ne?
Jetzt genau.
Mit den Messen in Frankreich und so weiter. Das passt ja auch ganz gut, oder? So.
Mhm.
Kannst da ja in vielen Bereichen dich einbringen. Und wie bist du da am Anfang ja so rangegangen? Also du kommst dann in so einen Familienbetrieb rein. Alle Aufgaben waren ja schon verteilt im Grunde. Ja, jeder hat ja so seine Zuständigkeiten oder übergreifend auch, wie auch immer das in den Betrieben so strukturiert ist. Wie hast du da deinen Platz gefunden? Oder hast du, ja, jetzt mittlerweile schon, aber das war ja auch ein entsprechender Prozess. Wie war das für dich? Oder wie bist du da vorgegangen? Oder was waren so deine Pläne dann?
Also im Nachhinein würde ich sagen, haben sowohl Andreas als auch ich uns viel zu wenig Gedanken darüber gemacht.
Sondern im Vorfeld oder währenddessen? Oder was meinst du jetzt damit?
Im Vorfeld, wie genau man als Nicht-Winzer-Mensch in so ein Familienweingut reinkommt und wie man da vernünftig seine Position findet.
Ja.
Also ich habe halt die ganze Zeit gearbeitet, habe dann mein Kind bekommen und war ja sowieso, ich meine, jeder, der schon mal als Frau ein Kind bekommen hat, weiß, dass das ja doch irgendwie eine besondere Situation ist und die einen erstmal eh komplett von den Socken haut und das ganze Leben umkrempelt, weil du da plötzlich für ein kleines Wesen verantwortlich bist. Und das Leben vorher eh vorbei ist.
Ja, genau, einfach alles anders ist auf einmal.
Schon. Genau. Ja. Und damit hatte ich ja auf jeden Fall schon zu tun. Und ich meine, Andreas sagt das immer so scherzhaft. Ich komme aus dem Dorf Hamburg über die Großstadt Mainz in die Metropole Gau-Heppenheim. Also das waren ja ganz viele
Veränderungen
auch, ne? Die da auf mich eingeprasselt sind. Und für mich war immer klar, wenn ich ein Kind kriege, man kriegt ein Jahr Elternzeit irgendwie, wenn man gearbeitet hat und ich kümmere mich dann um mein Kind.
Ja.
Und ja, das war anderen, glaube ich, nicht so klar.
Innerhalb der Familie.
Genau, aber wir haben es halt auch nie besprochen. Das ist halt, das ist, glaube ich,
da gab es keinen richtigen Plan im Grunde dafür.
Nee, also es wurde sich nie mal zusammengesetzt, weil, glaube ich, jedem für sich ganz klar war, was jetzt passiert. Jeder hat so seine Vorstellung. Aber wir haben uns nie mal zusammengesetzt und drüber gesprochen. Und dann sind da, glaube ich, Welten sehr extrem aufeinander geknallt.
Ja, aber im Grunde, also ich hatte auch kürzlich wieder mit einer das Gespräch, das gibt es ja ganz, ganz oft, dass Frauen aus ihrem Beruf heraus, eben weil sie mit einem Winzer liiert sind, es gibt auch andersrum die Beispiele, aber dann haben meistens die Männer dann doch irgendwie indirekt doch auch mit Wein zu tun. Zumindest die mir jetzt so einfallen. Vielleicht gibt es auch andere. Aber so das ist tatsächlich klassisch und wie wir es ja auch bei Venissima auch oft haben, sind Frauen, die dann ihr Kind kriegen, aus dem Beruf rausgehen und dann irgendwann mit dem Weingut arbeiten und eben diesen Prozess durchlaufen. Was für einen Tipp würdest du geben? Was würdest du anders machen? Mehr sprechen, hast du eben gesagt?
Auf jeden Fall.
Im Vorfeld planen.
Es ist wirklich
und mit allen Beteiligten, oder? Ich meine, da gehören ja noch mehr dazu. Ich meine, in deinem Beispiel, deine Schwiegereltern, meine Eltern quasi. das ist ja so ein Prozess, ja. Den kann man ja vielleicht auch als Frauen als Tipp geben, die da irgendwie entweder am Anfang stehen oder auch mittendrin sind und sagen, boah, ich weiß hier gar nicht, wie es weitergeht.
Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, wenn es geht, das gedanklich mal durchzuspielen. Und dann zu reden und wirklich ganz klar, ja, und trotzdem vielleicht noch von allen Seiten flexibel zu bleiben, weil du weißt es einfach nicht. Jedes Kind ist ja auch anders. Mhm. Also Johann hat halt die ersten 3 Monate durchgebrüllt und war dann relativ häufig krank. Im Nachhinein haben wir ja festgestellt, dass er diese Hausstaubmilbenallergie und Neurodermitis hat. Und wenn wir das früher festgestellt hätten, hätten wir uns da, glaube ich, auch viel ersparen können. Aber wenn du da wirklich nächtelang irgendwie wach bist, nicht genug Schlaf kriegst und dann ständig irgendwelche Anforderungen auf dich einprasseln und du einfach, ja, ist halt schwierig. Ja. Und einfach flexibel sein und reden. Mhm. Reden, reden, reden. Also ich weiß noch, es kam irgendwann mal eine Freundin von mir und hat halt gemerkt, dass das ja auch zwischen Andreas und mir so ein bisschen Spannung am Kriseln war, Spannung war mit dem Kind, hat gesagt, so, ich nehme jetzt dein Kind, geh spazieren und ihr redet. Und das war goldrichtig in dem Augenblick. Aber dann brauchst du halt auch jemanden, der kommt und das erkennt und dir auch hilft in der Situation.
Mhm. Ja, weil du selber warst da jetzt erstmal so auch beschäftigt und mit den Herausforderungen erstmal auch ein Stück vielleicht auch überfordert. Ja, das ist ja schon viel, was da kommt.
Ich weiß auch gar nicht mehr, was genau Andreas und ich dann besprochen haben, aber es war einfach gut. Also in
dem gut getan.
Hat sehr, sehr gut getan. Genau. Und das nächste war dann ein paar Jahre später einfach. Für mich war wichtig zu wissen, er steht zu mir.
Hm.
Und ich glaube, sonst wären wir jetzt auch nicht 12,5 Jahre verheiratet.
Ja. Dann ja, das kann man ja auch ganz klar so sagen. Und ich finde auch, das ist auch, und das habt ihr immer großartig gemacht, dass ihr beide, ihr habt zusammengestanden immer. Und ja, man sucht sich ja auch den Partner oder die Partnerin aus, die zu einem passt. Und das ganze Umfeld, das Betriebliche, das Familiäre. Ja, da muss man dann Lösungen finden. Und das ist nicht immer so einfach, gell?
Ja. Ja, bei der Hochzeit war Janka noch da. Die hat auch irgendwie, die hat uns ja auch mit Feng Shui beraten und so dann. Und die hat irgendwann gesagt, ihr guckt beide durch die gleiche Brille in die gleiche Richtung. Und das ist ein super Fundament. Und das ist sowas, ja, das trägt unglaublich.
Ja.
Und da irgendwie so von außen ab und zu mal. Und Vinissima hat mir extrem geholfen.
Ja.
Irgendwann bei der Manuela Gröbe. Das Seminar, die Frau an der Seite des Winzers, wer bin ich und wenn ja so viele, irgendwie mal aufgeschrieben, was man eigentlich alles so macht und dann so, ja eigentlich sitze ich ja doch nicht den ganzen Tag nur zu Hause rum und spiele mit dem Kind, sondern habe ja doch eine ganze Menge Aufgaben.
Ja, also das würdest du auch sagen, dass so diese Persönlichkeitsentwicklung, sich mit anderen austauschen.
Ja.
Das hilft auch sehr. Du hast ja dann auch, um dich jetzt auch auf die Arbeit jetzt im Weingut dann vorzubereiten, hast du ja auch ganz viel dich weitergebildet. Hast du dir da einen Plan gemacht oder hast du da irgendwie, hast du geguckt, okay, was interessiert mich? Weil wie kam es denn am Ende dazu, dass du, das haben wir jetzt noch gar nicht geklärt, wie du
meine Position gefunden hast.
Ja, genau.
Also Weiterbildung war ja zum Beispiel dieses Seminar, was ich mit mit ein paar anderen Frauen aus meinem Ort auch gemacht habe.
Ah, ja,
dieses Winzerwissen für Quereinsteigerinnen. Da war auch kein Mann dabei. Das sind alles nur Frauen.
War das
Frauen.
Auf der Landwirtschaftskammer? Nee, von
den Das war von den Landfrauen und vom DLR. Ich weiß es gar nicht genau.
Doch, das
war
auf jeden Fall sein.
In Oppenheim.
Ah, ja.
Genau. Daraufhin haben wir dann ja auch so einen eigenen Seko kreiert.
Das war auch cool, ja. Habt ihr so ein Projekt gemacht, gell?
Genau.
Stimmt.
Ja, den Kurs habe ich gemacht, da war ich dann auch wieder schwanger mit Florian. Schön Weintastings und so.
Ja. So möglich dann.
Ja.
Aber klar, ja, die beiden sind 1,5 Jahre auseinander.
Genau, ja.
Und in der Zeit, ja, gut, da hast du dann den Johann, erstes Kind, dann schwanger beim zweiten. Diese Dinge hast du dann parallel dazu gemacht.
Genau.
Um dich auch da ja zu stärken, auch ein Stück weit in dem Thema, oder?
Ja, also ich weiß gar nicht, ich glaube, das war Andreas oder dein Vater oder so, die das vorgeschlagen haben, dass es das gibt und ob das nicht was wäre.
Mhm.
Und ja, ich denke, es ist ja schon also wichtig, auch zu wissen, was man da eigentlich tut. Also das war auf jeden Fall eine Hilfe,
auch
wenn es überall nur so an der Oberfläche gekratzt hat. Aber du hast in jeden Bereich mal reingeschaut. Also es war Rebschnitt und Keller und
also schon Marketing. Schon die Arbeiten quasi bis dann vom Weinstock bis zum Wein dann, oder?
Genau. Und wir vier haben dann ja halt gesagt, uns reicht das nicht. Wir wollen dann was Eigenes machen, weil das war irgendwie von, was weiß ich, Januar bis März oder so. Da ist ja eigentlich in der Zeit auch wirklich nur der Rebschnitt, ja, der im Weinberg stattfindet.
Ganz großer, genau, Teil eigentlich.
Fehlt eigentlich fast alles, ja.
Ja.
Genau, und haben gesagt, dann machen wir weiter.
Und ihr habt die Arbeiten und alles um dieses Produkt herum habt ihr dann auch selber gemacht?
So, ja, gut, also ich muss sagen, dass ich da schon relativ wenig gemacht habe, weil, ne, mit der Zeit wurde ich halt immer umfangreicher und dann ist es doch relativ anstrengend, da durch die Weinberge zu turnen. Aber genau, wir haben dann irgendwie uns überlegt, welche Weine, haben von jedem Weingut eine Zeile uns oder einen Wein ausgesucht und dann die Zeile dazu und immer eine Zeile dann bearbeitet und dann eben Rebschnitt angebunden, ausgebrochen.
Ja, einfach, dass ihr diese Arbeit noch alle mal gemacht habt und wisst, wovon ihr sprecht.
Genau. Und die sind dann auch wirklich diese Zeilen dann quasi in diesen Sekko zusammengekommen. Dann haben wir ein Etikett entworfen und waren dann auch beim Abfüllen bei der Goldhand dabei und haben, ich glaube, die fanden das auch ganz lustig, dass wir da mit vier Frauen irgendwie dabei waren. Aber es war auch nicht schlecht. Wir hatten so ein Etikett, das durchsichtig war und das hat dann Wellen geworfen, weil die Flaschen irgendwie so nass waren oder
da
so, keine Ahnung.
Eingreifen.
Glatt gestrichen alle und so.
Ja, stimmt. Ja. Das hatte ich schon fast vergessen, dass ihr diesen Sekko gemeinsam hattet. Wie hieß der nochmal?
L hoch 4.
Ah ja, genau.
Lebe, Lieben, Lust und Leidenschaft. Genau. Ja. Und den gibt's auch noch.
Ah, cool. Ja, da hast du so dein eigenes Projekt dann gehabt mit den Mädels. Und ich glaube, das war auch gut, um das Netzwerk so im Dorf für dich auch mehr so zu spinnen, sage ich mal, oder?
Ja.
Um da die Leute alle kennenzulernen und sich da zu...
Genau.
Weil das kriege ich auch oft mit, dass dann, oder ich glaube, das war ja bei dir ähnlich, man kommt dann immer so dann in den Freundeskreis, den anderen rein und hat selber erstmal keine eigenen, weil man die einfach noch nicht so alle kennt. Also ist man dann so in diesem bestehenden Freundeskreis drin. Und da hatte ich mich, ich weiß gar nicht, wer mich da unterhalten hat, die haben gesagt, ich wollte dann auch mal meine eigenen Freunde in dem Umfeld und da nochmal auszubrechen und sich sein eigenes Netzwerk aufzubauen. Ich glaube, das ist auch schön, oder?
Auf jeden Fall.
So?
Ja. Also ich habe schon sehr bewusst auch, ich bin direkt bei den Landfrauen eingetreten, sobald ich in Gau-Heppenheim war. Einfach, um auch den Ort kennenzulernen und die Menschen da, weil du kommst irgendwie dazu. Und klar, du erbst auch alle Konflikte, die da irgendwie seit Hunderten von Generationen bestehen.
Ja,
es wird alles auf dich übertragen, ob du die Menschen kennst oder nicht. Ist total egal.
Ja.
Genau. Aber ja, man braucht ja irgendwie auch so sein Netzwerk und Menschen, die man mal anrufen kann, wenn man irgendwie... Klar, ich habe ja auch noch Familie da, aber...
Na, ich verstehe das total. Ja. Dann bist du wandern im Grunde immer mehr noch ins Weingut eingestiegen. Das war dann so nach und nach mit den Kindern, je größer die wurden, hast du dir mehr und mehr deine Nische gesucht. Oder gab es dann, da gab es ja auch Gespräche dann, dass du nach und nach auch Dinge übernommen hast, oder? Ich glaube, so war das.
Ja, also irgendwie das Gästehaus kam dann zu mir. Erstmal hatten wir jemanden eingestellt und das hat, als das nicht mehr ging, genau, habe ich das dann übernommen. Und ja, also irgendwie wächst man dann rein. Also wie gesagt, wir haben nie irgendwie, ich glaube, das haben aber auch Andreas und dein Vater nicht, dass sie irgendwie ganz klar irgendwie aufgeteilt haben, es wird immer, derjenige macht immer das und so diese ganz festen Zuständigkeiten, dass da jeder, klar hat jeder so seine Aufgaben, die er immer macht, aber wenn jetzt irgendwas kommt, ist nicht, du gehst von 8 bis 12 ans Telefon und der andere so.
Ja, man springt da rein, wo es halt gerade gebraucht
wird
im Grunde.
Genau.
Und so hat sich das dann auch entwickelt.
Genau. Und so richtig intensiv, also gut, wir sind immer zusammen auf Messen gefahren und wenn halt Gäste kamen auch, also Händler oder so von uns, dann waren wir auch dafür zuständig, die zu bewirten und zu betreuen und die Weinproben zu machen und so. Aber es war schon dann der Wechsel, der Umzug nach vorne. Das war ja auch von deinen Eltern ganz klar so kommuniziert. Sie wollen, dass wir in die Verantwortung gehen. Und
also nach vorne heißt, ihr habt die Häuser getauscht.
Genau.
Aus einer vorne an der Hauptstraße, das Weingut.
Ja, halt präsent im Hof sein, weil da klingelt natürlich jeder. Wenn da irgendwas ist im Hof, dann stehen sie da und dann, ja.
Ja, und das siehst du auch so, dass das sinnvoll ist, auf jeden Fall. Weil
auf
da gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten, jetzt im Hinblick auf mal Feierabend haben.
Nein, ich denke, das ist...
So also im normalen Alltag macht es schon...
Also Andreas und ich sind jetzt würde ich schon so sagen, der Gustavshof in der Gestalt, wie er jetzt da ist. Mhm. Und dann ist das schon auch sinnvoll, dass wir dann auch genau da die Ansprechpartner sind.
Ja. Genau. Sehr gut. Was ich ja auch toll finde, und da hast du, glaube ich, auch von Anfang an direkt auch mit in die Richtung gezogen, war die Umstellung auf ökologischen Weinbau, oder? War das vorher schon?
Also Bio war schon. Ich glaube, ich hätte auch Andreas nicht näher kennengelernt, wenn er nicht Bio-Weinbau gemacht hätte.
Okay, also das war da schon, genau.
Genau. Bio war mir schon immer wichtig.
Okay, dann hat es ja super gepasst.
Genau. Und genau, wir haben uns 2006 kennengelernt, 2004 wurde die Entscheidung getroffen, auf Bio umzustellen. Ja, 2005 war das erste Umstellungsjahr, genau. Und dann kam ja der nächste Schritt mit Demeter und da war ich schon auch eher so ein bisschen, also nicht, ich kannte mich damit jetzt auch nicht so aus, aber mein Bild von Demeter war so Marktstand Mainz, großer Markt und so, ja, die Bauern mit Mütze und im Winter mit Birkenstocks, das waren dann die Demeter-Bauern so in etwa, wo ich dann auch gesagt habe, okay, müssen wir das dann auch machen? Oder? Und ja, aber wir durften so bleiben, wie wir sind oder konnten so bleiben, wie wir sind, genau.
Okay, aber dann war das ja eine super Voraussetzung dann, weil ich finde es auch großartig, wie du das auch lebst, ja, also dieses, das lebt ihr ja auch komplett auch in eurem Alltag, das ist für mich auch so richtig authentisch, weil du auch ja sonst drauf achtest, Bioprodukte einzukaufen und so weiter, also ihr lebt es vollumfänglich und sieht ganz normal aus.
Ja, nee, das ist also ist für mich eigentlich ja halt die Wirtschaftsform, die uns das Überleben auf dieser Welt sichert, meiner Meinung nach. Und das geht nicht anders.
Und du hast dich aber vorher schon mit dem Thema ja dann auseinandergesetzt gehabt, oder? Auch in deinem
Alltag. Ja, also bei mir ging es hauptsächlich ums Fleisch ursprünglich. Also ich habe 10 Jahre lang vegetarisch gelebt. Es gab immer nur das selbstgeschossene Reh von einer Freundin von meinen Eltern an Weihnachten, was ich dann aber auch nicht besonders gut vertragen habe, wenn man das ganze Jahr kein Fleisch isst. Okay,
dann war das zu extrem erstmal.
Ja, okay. Eigentlich hat es dann auch nicht geschmeckt, das war dann nur so dieses Weihnachtsbraten, dann gehört es halt irgendwie dazu.
Eine Besonderheit.
Dann isst du da irgendwie so ein kleines Stückchen von oder so. Ja, und als ich dann Andreas kennengelernt habe und dann ja auch mit mehr auf dem Hof war, dann ging das mit vegetarisch nicht mehr ganz so gut, weil einfach immer Fleisch zum Essen gehört hat. Und dann hätte ich halt irgendwie Kartoffeln und Gemüse in weißer Soße. Und dann bin ich tatsächlich doch wieder zum Fleischessen gekommen. Aber das war so das, was für mich immer Bio sein musste eigentlich. Ja, ja. Und deine Eltern haben schon immer irgendwie ein ganzes halbes Rind von Freunden gehabt oder so. Das war eben auch anderes Fleisch als das, was du jetzt im Supermarkt kaufst.
Ja, ja.
Und für Andreas und mich war dann der Kompromiss, okay, es gibt halt wirklich nur Biofleisch bei uns.
Ja.
Und das auch nicht so viel. Ich glaube, manchmal ist Andreas auch nicht so glücklich, weil ich schon viel auch vegetarisch oder auch mal vegan koche und dann halt, was weiß ich, vielleicht 2-mal in der Woche Fleisch gibt oder so. Aber damit kommt er klar.
Okay, das heißt, du hast da schon auch so ein bisschen die klassische Rolle der Köchin auch, oder?
Ja, da habe ich mich reingefuchst mit der Zeit, ja.
War auch gar nicht anders irgendwie möglich. Also das ist ja auch immer so das Klassische, aber ich sag mal, so ein Betriebsalltag, gut, man ist es so gewohnt, ja. Siehst du das manchmal auch, nervt es dich manchmal? Oder ist es aber auch eine Leidenschaft oder auch das Kochen auch so ein bisschen?
Inzwischen mache ich es echt gerne. Und dann kommt es immer tageweise drauf an. Wenn ich jetzt irgendwie eine schöne Idee habe oder so, dann koche ich auch mal wirklich 1,5 Stunden und stelle dann schönes Essen auf den Tisch. Andreas und ich freuen uns dann. Die Kinder sind dann meist so, Nudeln und Tomatensoße gehen auch. Aber das geht dann eben auch häufig. Das geht dann auch schnell, wenn man halt irgendwie viel zu tun hat. Und dann hat man halt in der Viertelstunde das Essen auf dem Tisch. Das ist ja auch ganz praktisch.
Bei der Nudel mit Tomatensauce.
Was die Kinder so
eher präferieren. Ja, klar, kenne ich.
Ich finde es ganz spannend, weil da im Moment auch gerade so eine Entwicklung auf dem Hof ist. Früher war ja 12:30 bis 13:00 Pause immer. Wir haben es halt schon geändert, wir essen mit den Kindern, die kommen erst um 13:30 aus der Schule nach Hause. Das heißt, wir essen jetzt schon relativ spät. Mhm. Und inzwischen ist es halt auch so, dass die Mitarbeiter auch so ein bisschen gewechselt haben. Die wollen zum Teil gar keine Pause haben oder essen jetzt im Weinberg. Also so dieses ganz Klassische, dass es immer genau so sein muss, löst sich jetzt gerade auf. Mhm. Und ja, ich bin gespannt. Ich nehme mal an, wenn die Kinder jetzt halt dann auch länger Schule haben oder so, dann wird sich das auch nochmal ändern, dass wir dann auch nicht jedes Mal warten, bis sie dann kommen. Dann müssen sie halt auch mal alleine essen. Ja. Ich glaube, bei euch war es ja auch so, dass das Essen dann...
Ja, das wird dann aufgewärmt.
Aufgewärmt wurde, genau.
Die Mikrowelle, die war auf dem Einsatz. Wobei das auch, ja, mal war das ganz lecker und mal auch aufgewärmt, fürchterlich. Also es kommt immer aufs Essen an.
Ja, klar.
Ja, nee, aber klar, da muss man so eine Lösung finden. Wie habt ihr das jetzt im Moment aufgeteilt im Betrieb? Wie seid ihr da strukturiert? Wo ist jetzt genau was ist dein Aufgabenbereich? Was machen andere? Gibt's das oder, ja. Wenn ich da bin, kriegt man das so von außen ja gar nicht mit. Ja?
Dann, nee, genau.
Da klingelt das Telefon, da bist du Ansprechpartnerin, ja, bist im Büro am Arbeiten und viel auch am Machen und ich kann das immer nur erahnen.
Klar, das Haus ist mein Bereich, eben Mittagessen, Einkaufen, Leute versorgen, bei Veranstaltungen die Veranstaltung durchführen,
ja.
Weinproben machen, halt fürs Essen sorgen, genau, irgendwie, ja, Preislisten drucken. Ich bin eigentlich für alles, was Druck ist, also außer Etiketten, alles, was so Werbematerialien sind, läuft bei mir. Mhm. Ich mache jedes Jahr einen Kalender, ich mache die Fotobücher, ich mache die Fotos, ich mache das Social Media, ich...
Du machst auch viel Arbeit im
Essen. Genau, Exporthändler, wenn die... diese ganzen Listen, die man dann immer ausfüllen muss, jedes Jahr neu, Alkoholgehalt, keine Ahnung was, das läuft bei mir meistens auf.
Und was sonst noch so zwischendurch kommt.
Telefon, klar, das klingelt viel, dann halt Kinder, also sind ja doch auch ein großer Part, dass man guckt, jetzt gerade wegen Corona, Homeschooling, lag natürlich auch bei mir hauptsächlich und ja.
Ganz, ja, irgendwie schon klassisch so, gell?
Wie man auf jeden Fall, ja.
Aber siehst du das irgendwie, denkst du, dass das daher kommt, weil halt dein Mann ja der Winzer ist und die ganzen Arbeiten draußen ja als seinen Beruf hat und das deswegen so gekommen ist oder ja, hätte es auch anders irgendwie werden können, aber es ist eigentlich, gibt es da keine andere Option, oder?
Nee. Dann im Grunde. Also ich glaube, da gibt es nur die Wahl zwischen... Entweder du lernst es wirklich von der Pike auf auch und gehst dann mit raus und irgendjemand anders macht halt das Haus. Oder ich gehe wo ganz anders arbeiten. Das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Aber am Ende ist halt Andreas derjenige, der ist ja auch nicht viel im Weinberg, ganz ehrlich. Also er möchte gerne öfter mal, aber hauptsächlich ist er halt inzwischen auch mit Marketing und Verhandlungen mit den Kunden und Reisen und Messen und,
Und
Versand und so beschäftigt und halt den Keller, dass er jetzt auch nicht von morgens bis abends im Weinberg steht und die Weinbergsarbeiten macht.
Ja, dann hat man dann auch entsprechendes Personal,
Die
man da instruiert und...
Ja, und dann ist es halt, er kann es halt. Also ich müsste es jetzt lernen. Mhm. Und am Ende, wenn du da Menschen hast, die das können, warum soll ich dann jetzt anfangen, das zu lernen, wenn ich andere Sachen besser kann?
Ja. Du bist im Betrieb angestellt, oder? Wie habt ihr das geregelt? Das ist ja auch immer so, finde ich, ein heikles Thema.
Das stimmt.
Wo Frauen, die einheiraten, so ein bisschen, so als, wie heißt es immer? Ich vergesse immer den Begriff. Arbeitendes Familienmitglied, oder? Nee, wie heißt
Mitarbeitendes Familienmitglied,
so, ja. So.
Ja, habt ihr das geregelt? Ich war anfangs angestellt und als ich dann aber meine Rechtsanwaltszulassung beantragt habe, hat auch die Anwaltskammer gesagt, okay, ihr müsst dann den Arbeitsvertrag anpassen.
Ah, okay. Das ging nicht parallel dann, oder was?
Doch, das geht schon parallel, aber musst halt gucken, dass das von den Stunden her hinkommt, weil die Selbstständigkeit halt schon der Hauptteil dann auch sein soll.
Okay. Das heißt, du, und das fand ich ja auch großartig, dass du irgendwann... Wie kam das nochmal, dass du gesagt hast, hier, ich melde das an, weil, glaube ich, in Weingut auch das ein oder andere mal juristische Beratung notwendig wurde und du das dann übernommen hast. Erzähl mal, wie das
ja,
war.
Also ich glaube, das lief so ein bisschen Hand in Hand, halt, dass durchaus juristische Beratung notwendig ist und ja, der Blick drauf einfach auch gut ist, glaube ich, wenn man das hat. Und auf der anderen Seite dann die Altersvorsorge, ganz klassisch. Also irgendwie nach dem zweiten Kind, dann nach der Elternzeit, war dann halt die Überlegung, genau, kriegst, also bleibst halt ganz normal angestellt und die Altersversorgung aus die landwirtschaftliche Altersvorsorge dann. Oder die Chance, so hey, ich habe dein Jurastudium, ich könnte mich auch zulassen und dann in die Anwaltskasse einzahlen. Ja.
Und das machst
und
du hab jetzt.
Dann halt eine gute Anwalts-, also eine gute Altersvorsorge, genau.
Mhm. Das heißt, du bist selbstständig als
Rechtsanwältin.
Rechtsanwältin ist ja dann der Begriff, genau. Und arbeitest nebenher im Weingut.
Genau.
Ist ja auch schön.
Ja. Und gibt's
sowas noch?
Also ich finde also das, das ist großartig. Ich finde persönlich auch die Freiheiten, die mir das bietet,
ja,
sind großartig. Irgendwie, ja, nebenbei halt kannst im Gemeinderat sein, kannst dich politisch engagieren. Ja, also so die Selbstständigkeit, wenn du dir deine Zeit selbst einteilen kannst, das ist schon schön.
Ja, cool. Und wie habt ihr das dann mal geplant? Oder gibt es da überhaupt Pläne, dass du noch mehr, ich sag mal, wenn jetzt deine Schwiegereltern, meine Eltern irgendwann nicht mehr im Betrieb sind, dass du dann mehr übernimmst? Oder wollt ihr das dann über Personal lösen, dass du wirklich in dieser Selbstständigkeit bleibst und das so, ja, dass das beibehalten wird?
Auch da haben wir noch nicht drüber gesprochen.
Okay.
Ja, aber ich denke schon, dass das, also wir haben ja einen Mitarbeiter, den Andi, und ich denke schon, dass das zwischen uns beiden, dass wir das mit übernehmen können, die Aufgaben.
Ja.
Was halt eine Riesenfrage ist, deine Eltern fahren ja noch die Liefertouren.
Stimmt.
Und gut, sie sagen auch, sie machen das gerne und solange sie das machen, ist das auch gut. Aber für Andreas und mich steht eigentlich fest, dass wir das in dem Maße nicht machen können. Weil einfach vom Zeitaufwand her, der da reingeht, das funktioniert nicht. Und eigentlich sind die meisten Kunden inzwischen auch durchaus dran gewöhnt, dass sie Pakete geschickt bekommen.
Mhm.
Und also wir sehen es dann tatsächlich eher so, dass mehr versandt wird.
Ja.
Und klar, dann ist natürlich dieser persönliche Kontakt, den deine Eltern mit vielen Kunden auch seit vielen, vielen Jahren haben. Deine Mutter weiß ja ganz genau irgendwie, wenn die bestellen, okay, das muss da in den LKW an die Stelle, weil dann können wir es gut ausladen und dann zum nächsten fahren. Das ist ein Wissen.
Ja,
das ist auch ein Wissen, das sie in dem Maße nicht an mich oder Andi oder sonst wen, glaube ich, weitergeben kann. Also da müsste sie jetzt anfangen, wirklich alles aufzuschreiben und dann mit uns die nächsten 3 Jahre wahrscheinlich die Touren zusammenplanen und uns immer alles erzählen. Und das ist halt ein Riesenaufwand. Genau. Also da hat sich so viel Wissen angesammelt einfach. Das ist schon, ja.
Ja, ich finde das eine sehr, sehr gute Lösung, die ihr da habt. Das war mir so auch nicht bewusst, dass das quasi ja, deine Selbstständigkeit ist auch.
Mhm.
Also ich sag mal, jetzt war das natürlich in deinem Fall, ist es ja halt auch super praktisch, das da zu integrieren auch ein Stück weit. Weil das Weingut, wenn du da berätst, kannst du eine Rechnung stellen und dann ist das so ein Geben und Nehmen ja ein Stück weit, ne? Das ist ja optimal. Das ist halt die Frage, ob das überhaupt immer so möglich ist. Das ist halt jetzt eine super, super Situation in dem Fall. Und was du auch machst und was cool ist, ich weiß nicht, ob du das jetzt mit diesem Ehrenamtlichen gemeint hast, aber ist es, glaube ich, ist dein Engagement für Demeter. Ne?
Mhm.
Erzähl mal, das ist ja auch Wahnsinn, was du da alles noch, was sich da so entwickelt hat, ja, im Grunde, oder?
Mhm. Ja, da bin ich irgendwie auch so reingerutscht. Zum Teil auch über die Dinge, die da passiert sind, selber irgendwie überrascht gewesen, dass das alles so funktioniert hat am Ende, genau.
Aber da hast du ja mit deinem Know-how und mit deinem Engagement, bist du aufgefallen doch im Grunde, so habe ich es zumindest wahrgenommen, wenn du es mir erzählt hattest, dass dann dich Leute angesprochen haben und gesagt haben, hier, hast du nicht Lust, das oder könnten sie nicht das weitermachen? Erzähl mal konkret.
Ja, also das erste Mal so richtig mit Demeter mich beschäftigt habe ich, also klar die ganze Zeit, das ist ja unser Anbauverband und so kriege ich natürlich mit, was wir da als Weingut machen. Aber es kam 2017 plötzlich ein Brief von Demeter, wo uns der Markennutzungsvertrag gekündigt wurde, also dass wir das Demeter-Siegel auf unsere Etiketten machen dürfen. und ein neuer Vertrag geschickt wurde und Andreas Verträge legt er mir hin, also lese ich den durch und sagt, das können wir so nicht unterzeichnen, das können wir nicht einhalten und Verträge, die ich nicht einhalten kann, unterzeichne ich nicht. Das ist natürlich schwierig, wenn halt der Verband an seine 1800 Mitglieder einen Vertrag, der ja für alle dann gleich ist, schickt und du sagst als einzelnes Mitglied, das passt aber so nicht. Mhm. Dann kannst du dir natürlich überlegen, okay, dann treten wir halt aus. Das wäre dann die eine Möglichkeit gewesen. Oder probierst halt irgendwie es hinzubekommen, dass Demeter einsieht, also der Verband, dass der Vertrag so nicht in Ordnung ist.
Und das würde ja im Grunde für alle Mitglieder ist ja die gleiche Voraussetzung gewesen, oder nicht?
Ja, oder, ja. Also ich denke schon, dass jeder... Das Problem ist halt, oder das Gute eigentlich, das Vertrauen, das der Verband genießt, ist, dass ganz viele Landwirte das bekommen haben, gesagt haben, das schickt Demeter, ich unterzeichne das, das wird schon gut sein. Aber gar nicht genau wussten wahrscheinlich, was sie da eigentlich unterzeichnet haben. Und wir hatten ja darüber, dass halt auch andere Demeter-Markennutzer quasi Produkte von uns haben, so ein bisschen auch schon ein kleines Netzwerk. Und Andreas hat dann angefangen, so ein bisschen rumzutelefonieren, wie seht ihr denn das? Und dann haben wir uns mit anderen Markenherstellern halt zusammengetan und haben halt dem Verband gesagt, okay, wir unterzeichnen das so nicht, das muss neu verhandelt werden. Und ja, das war so mein erster Auftritt dann irgendwie mit den ganzen großen Demeter-Marken.
Ist mal negativ aufgefallen, oder?
Wie kam das an?
Bestimmt, wahrscheinlich. Ja, aber im Nachhinein waren die ja auch, denke ich, vielleicht dankbar, oder? Dass das so lief.
Ich glaube schon, dass am Ende eine gute Lösung dabei rausgekommen ist.
Ja.
Und genau, aber das war dann mit Vorvertrag und vielen Treffen und viel Verhandlungen und genau.
Und da konntest du dann aber, war das sowas, wo du dann auch richtig gemerkt hast, oh cool, das macht mir Spaß, so das
auf ist jeden
so
Fall. Was,
ja.
Sowas juristisch. Verträge nebeneinander legen und überlegen, was passt nicht und wie war es denn vorher eigentlich, weil du hast den Vertrag irgendwann mal unterzeichnet und dann natürlich auch gelesen, aber dann weißt du ja nicht mehr jedes Wort, was da drin steht. Ja, nee, sowas mache ich gerne.
Ja, perfekt.
Genau, also das war so der erste Auftritt und dann bin ich darüber eben auf verschiedene Treffen gekommen, wo halt nicht die Landwirte sich getroffen haben, sondern die Firmen, die halt landwirtschaftliche Produkte aus Deutschland oder auch von der ganzen Welt kaufen und daraus neue Produkte machen, also die Markenhersteller.
So. Okay, ja.
Und da ist mir halt aufgefallen, dass das schon irgendwie eine ganz andere Demeter-Welt ist, als das, was ich so kenne. Also unsere Landesarbeitsgemeinschaft, die es da gab, wo sich die Landwirte untereinander treffen und austauschen und dann so Treffen in Fulda oder Berlin, wo dann immer der Vorstand dabei war und immer wirklich die Entscheidungsträger sich getroffen haben und die Informationen aus erster Hand kamen. Das war schon echt
spannend.
Unterschied. Okay. Genau. Und spannend und habe dann halt gesagt, okay, irgendwie sind wir da in Rheinland-Pfalz so ein bisschen abgeschnitten und als Weingüter, wir sind auch als Weinbranche relativ spät dazugekommen, weil es lange keine Kellerrichtlinie gab und Demeter selber auch so mit Alkohol nicht, also so ganz...
Wir haben das ein bisschen kritisch gesehen.
Genau, ja. Und... ja, habe halt gesagt, okay, dann muss ich mich halt einfach ein bisschen mehr engagieren, um da so ein bisschen uns Weingüter auch so ein bisschen auf Spur zu bringen. Habe das dann auch gesagt, dass ich so in Rheinland-Pfalz ein bisschen mehr machen möchte und der Vorstand in Rheinland-Pfalz war da auch ganz angetan von. Und dann kam eben einmal auf so einem Treffen in Berlin jemand auf mich zu, guck mal, die suchen neue Aufsichtsräte, hast du nicht Lust? Ich so, Aufsichtsrat, ich wollte erstmal nur einen Vorstand in Rheinland-Pfalz und nicht gleich... ganz nach oben irgendwie und ja, bin dann damit erstmal nach Hause gefahren mit der Info und habe mit Andreas gesprochen und mit ein paar anderen Leuten und dann, ja, warum nicht, mach doch mal. Und dann hat sich's halt wegen Corona auch eine ganze Weile jetzt hingezogen, weil dann die Treffen nicht möglich waren und genau. Und dann hieß es irgendwann, dann schick mal dein Bewerbungsvideo und dann wurde abgestimmt und dann war ich plötzlich Demeter-Aufsichtsrat.
Das kann man sich so irgendwie gar nicht vorstellen, wie sowas abläuft. Also man bewirbt sich darum. Also ich habe keine Ahnung, wie... Also
wir haben das ausgeschrieben, haben gesagt, okay, wir brauchen Aufsichtsräte. Und dann war noch zusätzlich, dass halt der ganze Verband neu aufgestellt wurde. Wir haben ja 9 Landesarbeitsgemeinschaften gehabt und um das so ein bisschen umzustrukturieren, jetzt gibt es 5 große und den Gesamtverband und das halt die Landesarbeitsgemeinschaften gleichwertig mit dem großen Verband. Also dass einfach die Interaktion besser wird, genau, mehr auf Augenhöhe, dass sich die Leute wirklich treffen können. Eben das, was ich gesagt hatte, diese Trennung zwischen Landwirtschaft und den Markenartikeln und so, dass ja, da einfach Begegnungen auch möglich sind. Jetzt sind die Hersteller eben nicht mehr in Darmstadt angesiedelt, im Verband, sondern kommen mit in die Region.
Okay, und an dem, wo sie angesiedelt sind.
Genau, dass da einfach ja eine Begegnung auch stattfinden kann und mehr Verständnis füreinander, weil Demeter arbeitet mit Delegierten. Das heißt, dass 60 Leute im Prinzip über den Fortgang vom Verband entscheiden, 30 Landwirte und 30 Hersteller, Händler. Dann entscheiden eben die Landwirte mit darüber, wie die Marketingkampagne für die Hersteller aussieht oder lehnen halt auch was ab. Und dann haben die aber schon Geld investiert und gesagt, wir wollen das gerne. Und der Bauer, der eigentlich nur sein Demeter-Zeichen auf den Apfel klebt, sagt, ja, das gefällt mir aber nicht. Das kann es halt irgendwie auch nicht sein, aber ich denke, das ist halt alles auch eine Frage der Kommunikation. Also so wie es im Familienweingut ist, wichtig ist, miteinander zu sprechen, ist es eben auch in so einem Verband einfach extrem wichtig, die Kommunikationsflüsse zu haben, die Informationsflüsse, die Rückkopplungsschleife, dass halt nicht irgendwas nur erzählt wird, wir machen das jetzt so, sondern auch mal abgeholt wird irgendwie die Resonanz, wie wird denn das gesehen, um dann eben gemeinsam eine gute Entscheidung treffen zu können. Und ich glaube, wir jetzt als neuer Aufsichtsrat, es wird jetzt auch im September das Thema des neuen Treffens sein, wie die Kommunikation im Verband noch besser gemacht werden kann. Ja.
Spannend. Und das ist ein Ehrenamt, oder?
Das ist ein Ehrenamt, ja.
Es klingt nämlich sehr zeitintensiv, oder? Aber es ist auch spannend, denke ich mir. Und auch eine interessante Erfahrung, die du da machen kannst, oder? Jetzt in diesem Konstrukt.
Auf jeden Fall.
Dieses spannenden Verbands auch. Ja, das ist ja schon großartig.
Ja. Also ich habe den Eindruck, jetzt meine 10 Mitaufsichtsräte, da sind ja auch ganz viele verschiedene Menschen mit ganz vielen verschiedenen Interessen dabei, dass ich da auch eine ganze Menge lerne einfach in der Zeit. Klar, es ist zeitaufwendig. Wir treffen uns jetzt das 3. Mal für 2 Tage. Vorbereitung, Nachbereitung, Telefonkonferenzen. Dann ist ja auch noch eben Vorstand Rheinland-Pfalz mit dabei. Dann Vorstand Demeter im Westen, was jetzt neu gegründet wurde. Mhm. Ja, es ist viel. Und Andreas sagt auch schon, es soll doch ein Ehrenamt sein und keine Halbtagsstelle. Ja, aber es wird jetzt auch schon ruhiger. Auch,
ne? Dass ihr da alle mal drin seid. Und ist der komplette Aufsichtsrat neu gestaltet worden?
Also es ist einer aus dem alten Aufsichtsrat dabei geblieben. Alle anderen sind neu.
Okay.
Und das bedeutet natürlich auch, dass sich alle neu einfinden müssen. Ja. Und dass eigentlich alles komplett auf den Prüfstand gestellt wird. Und
und da muss ich ja alles erstmal finden und auch die Kommunikation untereinander.
Mhm.
Cool. Also ich finde es mega, dass du das auch machst. Und das ist auch ein Netzwerk, ja, im Grunde.
Auf jeden Fall.
Wo wir da beim Thema sind.
Ja.
Ja, stark. Okay, genau. Ich habe es als juristischen Ausgleich so ein bisschen bezeichnet. Ja, ich finde es halt super, dass du dir diese Möglichkeit geschaffen hast, da das, was du studiert hast, ja jetzt doch auch leben zu können, ja. Weil dafür hast du dich ja entschieden.
Mhm.
Und es gibt ganz viele Beispiele, die ihren Beruf aufgeben, ja. Die, keine Ahnung, Erzieherin waren, die kaufmännischen Jobs, sage ich mal, die kann man in einem Weingut auch nochmal ganz gut irgendwo integrieren. Das, was man da gelernt hat, das findet man da in gewisser Form wieder. Und du hast das Juristische und da fällt ja auch viel an mit Weingesetz und so weiter. Hast du dich da auch schon auseinandergesetzt?
Ja, also ich habe mich bisher noch geweigert, irgendwie den großen Weinrechtskommentar mir anzuschaffen, obwohl ich manchmal denke, dass das vielleicht ganz sinnvoll wäre. Mir macht es Spaß, auf der einen Seite zu recherchieren. Ich mache ja unsere Markenanmeldung oder wenn jemand halt es möchte, dass ich eine Marke anmelde, dann mache ich das auch, die Recherche dafür oder so. Normalerweise geht das ja relativ einfach durch, so eine Markenanmeldung. Manchmal sagt das Markenamt aber auch, nee, das wollen wir jetzt nicht, das ist zu unspezifisch. Und dann da irgendwie...
Muss es noch konkreter werden, dann musst du auch
Die Argumentation, warum das jetzt aber doch geht, also sowas dann zu schreiben, das macht schon auch Spaß irgendwie.
Ja. Und man merkt auch, du strahlst da auch voll, wenn du da so drüber erzählst. Wenn du jetzt so zurückblickst, würdest du irgendwas anders machen? Wir hatten schon gesagt, die Kommunikation. Gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, an der und der Stelle hätte ich heute vielleicht anders entschieden? Oder kann man eigentlich auch immer nur im Rückblick sagen, ja, wenn man die Entscheidung getroffen hat, dann ist sie getroffen und dann geht man den Weg. Aber vieles hat sich auch so entwickelt, oder? Das hast du ja auch nicht geplant. Das hat sich dann so ergeben und
ja, also was ich sehen? Schon, also ich glaube, ich würde nicht viel anders machen. Wie gesagt, die Kommunikation, ich glaube, wenn ich jetzt, also gewusst hätte, was ich jetzt weiß, ganz zu Anfang, hätte ich da schon anders drauf geachtet. Aber das ist natürlich auch ein Prozess, wie du sagst. Und das, ja, also da haben auch viele Entwicklungen stattgefunden, einfach auch bei mir, ganz klar. Ja. Weil ich einfach festgestellt habe, ich kann die anderen nicht ändern, ich kann nur mich ändern.
Ja.
Und auch das, weil es sich so ungerecht anfühlt irgendwie, wenn man sich zum Teil nicht verstanden fühlt und dann trotzdem zu sagen, aber ich bin diejenige, die sich ändern muss, das ist schon nicht ganz einfach, aber es ist trotzdem richtig.
Ja.
Und es ist auch gar nicht so sehr, dass du dich jetzt in dem Sinne ändern musst, dass du was ganz anders machen musst, sondern eigentlich so den Blick auf dich musst du ändern. So einfach sagen, es ist schon okay, was ich hier mache, und wenn die anderen das nicht gut finden, dann ist es ihr Problem.
Ich wollte gerade sagen, dann müssen die sehen, wie sie mit klarkommen. Ja. Ja, das ist aber auch so eine sehr gute Einstellung.
Das, aber dieses Standing ist halt, das ja, muss man sich, oder musste ich mir schon auch erkämpfen.
Ja, ich weiß. Du hast am Anfang mal gesagt, der Andreas hatte dich ja gefragt, hier, kannst du dir das vorstellen? Wäre es denn eine Option gewesen zu sagen, nö, ich bleibe in meinem Job und wir heiraten trotzdem und jeder hat so seins?
Ich glaube, wenn ich in dem Augenblick einen Job gehabt hätte, von dem ich gesagt hätte, ich möchte das die nächsten 35 Jahre genauso weitermachen, dann wäre das wahrscheinlich schon eine Option gewesen. Da das aber sowieso von vornherein für mich so eine Zwischenlösung war.
Hast du da nicht dran gehangen und dann bist du den Schritt mitgegangen?
Ja. Also ich habe zwischendurch schon überlegt, mir was anderes zu suchen und zu sagen, ich mache einfach mein ganz eigenes Ding. Wo Andreas dann auch immer gesagt hat, ach weißt du, andere Chefs sind auch nicht immer toll. Da gehst du dann halt, klar, kannst halt leichter weggehen.
Es wird nicht besser, es wird nur anders. So irgendwie.
Also es kann auch besser werden, natürlich, aber es muss ja nicht unbedingt besser werden.
Du weißt es vorher nie. Ja.
Genau. Und was ich ja eben gesagt habe, am Ende die Flexibilität, die man als Selbstständiger hat, ist schon grandios.
Ja.
Also klar kann ich und muss ich zum Teil mich dann auch noch abends und nachts hinsetzen, weil es halt vorher nicht ging. Aber also ich bin immer jemand gewesen, der gerne auch nachts gearbeitet hat. Und ja, da habe ich dann meine Ruhe und dann kann ich schön lesen und schreiben und so. Und das geht halt auch, wenn den ganzen Tag über das Telefon klingelt oder die Kinder irgendwas wollen oder du halt hier noch schnell Essen kochen und dann das Kind dahin und das andere da abholen und sich da mal in Ruhe hinsetzen und was lesen, das klappt dann eh nicht. Und
das stimmt.
Aber es ist halt dieses Selbst und Ständig gilt halt dann
in dem Fall ja auch.
Genau.
Ja.
Ich glaube, was wichtig ist, ist bei sich selbst zu bleiben, sich Netzwerke zu schaffen und sich Hilfe zu holen, wenn man sie braucht.
Ja.
Das ist, glaube ich, das
Allerwichtigste. Das trauen sich viele nicht.
Ne? Ja. Und ich glaube, also ich weiß es nicht ganz genau, aber es gibt von den Kirchen und den Landwirtschaftskammern immer irgendwie so Beratungsstellen und eben Benissima, irgendwie tolle Frauen, die auch Coaches sind oder so.
Ja. Ja, oder andere Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind, wo man sich einfach mal austauschen kann und mal eher Rat holen kann oder einfach mal hört, okay, wie machen es andere? Oder da läuft es ähnlich und man unterhält sich drüber und ist nicht alleine, sondern sieht, okay, andere haben ähnliche Probleme. Man kann sich da vielleicht zusammentun, ja.
Ja.
Das finde ich auch immer cool.
Du hast ja vorhin noch Bus angerissen. Das haben wir gar nicht vertieft.
Den Buskurs, genau.
Ja.
Wann fing der denn an? Da habe ich noch überlegt.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir sind jetzt 4 Jahre oder so dabei.
Ja, das kommt sein, 17? Ja, fast. Es kommt jetzt der Bus 8.
Genau.
Sonst, ja, 4 Jahre könnte, aber 3 bis 4 Jahre.
Genau. Und gerade in unserer Gruppe finde ich halt echt toll, dass wir lauter Frauen verschiedenen Alters sind. Also das auf stimmt. der einen Seite total homogen, weil alle Winzerfrauen sind irgendwie. aber halt total unterschiedlich, weil jeder an einer anderen Stelle ist im Leben gerade. Mhm. Die einen noch keine Kinder, die anderen frisch verheiratet kleine Kinder, ich jetzt schon größere Kinder und dann aber auch welche mit ganz großen Kindern und welche, die eigentlich schon fast an der Übergabe stehen.
Ja.
Und ich finde das auch spannend, die Rückmeldung von den anderen zu kriegen, wie ich mich halt gefühlt habe, weil die ja jetzt dann auch irgendwie Schwiegertöchter kriegen oder so und sich überlegen, wie übergeben wir denn an unseren Sohn und wie müssen wir dann unsere Schwiegertöchter behandeln, damit die sich auch wohlfühlen. Und das ist schon, ja, das ist ein spannender Austausch einfach. Ja,
auf jeden Fall. Als sich damals die Gruppe gegründet hat, so, oder gebildet hat, nicht gegründet, gebildet, das war auch voll spannend für mich, weil ich dann ja auch nicht wusste, wie das funktioniert, ja, wie der Zusammenhalt sein wird, weil es alles Frauen, ich kannte es ja aus meiner Gruppe nur gemischt und auch, wir waren ja damals nur aus einer Region, jetzt war es deutschlandweit und ich habe mich da riesig gefreut, dass das so gut funktioniert hat auch, dass die Gruppe so gut zusammen auch funktioniert und sich so ergänzt auch, wie du sagst, durch die unterschiedlichen Phasen, in denen jede so ist. Und was auch cool ist, ist zu sehen, wie man sich entwickelt, also wie jeder Einzelne sich entwickelt, auch in dieser Zeit dieses Kurses, ja, über diese Jahre hinweg. Und da hast du ja auch hast dich ja auch enorm entwickelt und verändert und dann hier gearbeitet und an deiner Persönlichkeit gefeilt. Und so geht es ja allen anderen auch. Und das dann so auch wieder gespiegelt zu kriegen, ist, glaube ich, auch ganz cool. Bevor wir es vergessen, du hast einen Sekt mitgebracht.
Ja. Mir fiel das voll schwer auszusuchen, was ich mitbringe, weil ich selbstverständlich alle unsere Weine super toll finde.
Na klar, magst du es aufmachen.
Ja, mache ich. Und was ich immer bei uns sehr spannend finde, also zum einen ist Andreas extrem innovativ und hat ständig neue Ideen. Wir probieren eigentlich immer unsere Preisliste irgendwie zusammen zu streichen und das klappt immer nicht. Aber ich bin auch nicht ganz unschuldig.
So. Also wir trinken jetzt hier gleich einen Sekt. Was ist das genau?
Das ist unser Riesling-Sekt.
Mhm.
Das ist ein...
So, wie den Schaum hört man. Boah, da kommen schon tolle Aromen auch aus dem Glas.
Also,
erstmal Prost.
Genau, das ist unser Riesling-Sekt und das ist schon so... Das, was ich mir selbst am häufigsten aufmache, ist schon so ein bisschen easy drinking, also ein bisschen Restsüße, aber passt einfach zu jeder Stimmung, schmeckt einfach gut, ist leicht, ist so ein Wohlfühlgetränk einfach.
Und durch die Säure, wie das halt beim Riesling so ist, ne, kommt diese Frucht und hat er dann nochmal eine zusätzliche Spritzigkeit zu der feinen Kohlensäure halt auch.
Trocken
bezeichnet.
Ja. Ja, der macht einfach Spaß.
Und so soll es sein, oder?
Genau.
Ja, und ich finde, man sollte viel öfter Sekt trinken.
Das sowieso.
Und viel mehr besondere Gelegenheiten auch mal feiern und mal genießen. Und jeder trinkt sich wirklich gut.
Ich finde halt, dass so ein Sekt, den du wirklich gut auch ohne Essen trinken kannst. Mhm. Weil wenn du so ein Champagner trinkst oder so, finde ich, ist es oft so, die sind super spannend und super schön, aber manchmal halt auch ein bisschen anstrengend.
Mhm.
Und dann ist es cool, wenn du ein schönes Essen dazu hast, das gut kombinieren kannst.
Ja, ist ein Gegenspiel zu dieser Hefe.
Genau.
Vielleicht auch ein bisschen, ja.
Aber beim Riesling-Sekt geht das halt einfach so.
Hast du gut ausgewählt.
Das war mein Interview mit der lieben Friederike Roll aus Grau-Heppenheim aus dem Weingut Gustavshof. Ich hoffe, du hattest viel Spaß beim Zuhören. Hast auch das ein oder andere mitgenommen. Für mich sind ja solche Interviews auch immer ganz besonders, weil natürlich kennen und Rieke und ich uns ja sehr gut, weil wir familiär miteinander verknüpft sind, aber trotzdem unterhält man sich auch nicht immer über alles und manche Dinge, ja, die hat man dann zwar mal gehört, aber in dem Gesamtkontext es ist einem doch nicht immer so klar und man hat das auch nicht immer so auf dem Schirm. Und ja, deswegen bin ich immer froh und dankbar, wenn ich auch solche intensiven Gespräche dann mit meinen Freundinnen führen kann und ja, diese dir an der Stelle dann auch vorstellen darf. Wenn dir mein Podcast gefällt oder speziell auch diese Folge, lass gerne eine Bewertung da. Das geht aktuell bei Apple Podcasts und ansonsten findest du mich auch in den sozialen Medien. Da ist ja so die einzigste Plattform, wo man quasi miteinander kommunizieren kann oder eben per E-Mail. Da freue ich mich auch, wenn du mir schreibst. Und ansonsten abonniere den Podcast am besten, denn dann wirst du auch immer informiert, wenn eine neue Folge online geht. Das mache ich mit meinen Podcasts, die ich ständig höre, auch immer so. Dann verpasst man auch keine der Folgen. Dann hoffe ich, dass du beim nächsten Mal wieder mit reinhörst, mit zuhörst und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Tschüss!